Sie hören die Sendung «Echo der Zeit» von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Im Irak dürfen die früheren Mitglieder der Baath-Partei von Saddam Hussein wieder für den Staat arbeiten. In Taiwan gewinnt die oppositionelle Kuomintang-Partei die Parlamentswahlen klar. Die Konfliktparteien in Kenia werden weltweit zu Frieden und Demokratie aufgerufen. Der Finanzdienstleister American Express warnt vor schlechten Geschäftszahlen. Und in der Schweiz rufen Sozialdemokraten und die Volkspartei junge Männer an die Parteispitze. Wir fragen, wer hat die besseren Aussichten auf Erfolg? Christian Levra oder Toni Brunner? Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Hans Ineichen und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Im Irak ist es den ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei von Ex-Diktator Saddam Hussein in Zukunft wieder erlaubt, im Dienste des Staates zu arbeiten. Das irakische Parlament hat ein entsprechendes Gesetz zur nationalen Versöhnung verabschiedet und Einschränkungen gelockert. Nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003 hatten tausende Sunniten, die unter Saddam in Irak das Sagen hatten, ihre Arbeitsplätze bei Behörden und in der Armee verloren. Dank des neuen Gesetzes haben ehemalige hochrangige Baath-Anhänger neu auch Anspruch auf Pensionszahlungen. Bei der Parlamentswahl in Taiwan haben die oppositionellen Nationalisten laut Hochrechnungen einen klaren Sieg errungen. Sie haben nach Auszählung der meisten Stimmen 81 der 113 Parlamentssitze errungen und erhalten damit eine Zweidrittelsmehrheit im Parlament. Das ist ein herber Schlag für die Demokratische Fortschrittspartei. Die Partei von Präsident Chen Shui-bian kam lediglich auf 27 Mandate. Er zog bereits die Konsequenzen aus der Niederlage und trat als Chef der Regierungspartei zurück. Die EU, die USA und die UNO haben die zerstrittenen politischen Lager in Kenia aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Krise nach der umstrittenen Präsidentenwahl solle friedlich und demokratisch beigelegt werden. Alle Parteien müssten anerkennen, dass ein Kompromiss nötig sei, um zu einer dauerhaften Lösung zu kommen, erklärte die EU. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, ohne eine schnelle Lösung der politischen Krise bestehe eine große Gefahr, dass es in dem ostafrikanischen Land zu weiterem Blutvergießen kommen werde. Die USA zeigten sich enttäuscht, dass sich Präsident Kibaki und Oppositionschef Odinga noch immer nicht zu einem direkten Gespräch getroffen hatten. Die Opposition hat für die kommende Woche neue Massenproteste angekündigt. Sie weckt damit Ängste vor einem Wiederaufflammen der Gewalt. US-Präsident Bush hat Iran erneut dazu aufgefordert, die Unterstützung von Extremisten und Terroristen in Irak zu stoppen. Die Sicherheitslage im Persischen Golf sei ein zentrales Thema seiner Reise in mehrere arabische Staaten, sagte Bush in Bahrain. Der US-Präsident wirbt auf seiner Nahostreise für eine gemeinsame Strategie gegen die Machtansprüche Teherans in der Region sowie um Unterstützung des Nahost-Friedensplans. In Irak gebe es inzwischen deutliche Fortschritte bei der Stabilisierung des Landes, sagte Bush weiter. Die Nahostreise des US-Präsidenten dauert noch bis nächsten Mittwoch. Weitere Stationen sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Ägypten. Nach der Hypothekarkrise bahnt sich in den USA nun auch eine Krise mit Kreditkarten an. So hat der US-Anbieter von Finanz- und Reisedienstleistungen American Express die Märkte mit einer Vorwarnung vor schlechten Zahlen beunruhigt. Die Kreditkartenkunden geben weniger aus und American Express rechne damit, dass nicht mehr alle Kunden zahlen könnten. Im englischen Liverpool und im norwegischen Stavanger haben Zehntausende die beiden europäischen Kulturhauptstädte des Jahres 2008 gefeiert. Rund 50.000 begeisterte Gäste erlebten in Liverpool eine Show mit Ringo Starr an der Spitze. Der einstige Schlagzeuger der aus Liverpool stammenden Beatles gab bei einem Open-Air-Konzert ein eigens für diesen Anlass geschriebenes Lied zum Besten. Die prominentesten Teilnehmer der Feier in Stavanger waren Norwegens König Harald V. und Königin Sonja. Die beiden Kulturhauptstädte haben dieses Jahr Großes vor. In Liverpool sollen insgesamt rund 350 Kulturveranstaltungen zusätzlich mehr als 2 Millionen Besucher anlocken. Stavanger bietet bis zum Jahresende mehr als 120 Veranstaltungen. Das Tempo bei den Landwirtschaftsreformen in der Schweiz soll langsamer werden, das fordert Bundesrätin Doris Leuthard in einem Interview mit der Zeitschrift Schweizer Bauer. Den Bauern könne nicht alle 4 Jahre ein neuer Reformschritt zugemutet werden. Es brauche Gesetze, die für längere Zeit Sicherheit und Klarheit schafften. Kein anderer Bereich der Innenpolitik wäre so häufig zur Diskussion gestellt wie die Landwirtschaft, so Leuthard. Das sportliche Geschehen von heute Samstag fasst Fritz Bischoff zusammen.
Nur 24 Stunden nach dem Triumph in der Superkombination gewann Jean-Baptiste Grange in Wengen auch den Slalom. Als bester Schweizer belegte Daniel Albrecht den 7. Platz, 15. wurde Marc Gini. Im 5. Riesenslalom des Winters musste sich Denise Carbon erstmals geschlagen geben. Elisabeth Görl gewann in Maribor ihr erstes Weltcuprennen. Fabienne Sutter war als 31. die beste der punktelosen Schweizerinnen. Dem Biathleten Simon Hallenbarter gelang beim Weltcup in Ruhpolding ein Exploit. Im Sprint über 10 Kilometer verpasste der 28-jährige Gomser als 6. das Podest nur um 15 Sekunden. Die Unihockeyanerinnen von Dietlikon können am Sonntag zum 2. Mal in Folge Europacup-Siegerinnen werden. Die Zürcherinnen setzen sich beim Finalturnier im finnischen Vantaa im Halbfinal gegen Rönnby mit 4-2 durch. Davos hat den European Champions Cup mit der 2. Niederlage im 2. Spiel beendet. Im Duell zweier nicht für den Final qualifizierter Teams blieben die Bündner beim 1-6 gegen Kerpe Ulu chancenlos.
Fritz Bischoff. In den Schweizer Alpen schneit es, zum Teil sogar heftig. Dies hat zu mehreren Unfällen auf den Straßen geführt. Die großen Nord-Süd-Transitachsen wurden für den Schwerverkehr gesperrt. Auf der Gotthardroute wurden die Lastwagen Richtung Süden in Warteräume in den Kantonen Uri, Nidwalden und Luzern umgeleitet. Die Tessiner Behörden verhängten ein Fahrverbot für Lastwagen auf der ganzen Autobahn A2. Und an der Furka wurde der Autoverlad aus Sicherheitsgründen eingestellt. Auch die Züge zwischen Andermatt und Dissentis fahren nicht.
Zeichen der Versöhnung, aber vielleicht zu spät. Die Skepsis gegenüber dem irakischen Parlamentsentscheid, Hunderttausende Sunniten wieder arbeiten zu lassen. Zeichen der Entspannung zwischen den beiden China, fragt sich nur, für wie lang das Gespräch zum Wahlausgang in Taiwan. Ziel erkannt, aber wie kommen wir dahin? Kroatiens neu-alte Regierung muss hart arbeiten auf dem Weg in die EU. Zeit für den Nachwuchs. SP und SVP hieven Junge an die Parteispitze. Wir sagen, warum es der Jüngere der beiden einfacher haben wird. Oder sagen wir besser, weniger schwer. Und vom angekündigten Platzen der nächsten Blase. Nach der Hypothekenkrise kommt die Kreditkartenkrise. Optimisten glauben, es sei ein Schritt hin zu einer Versöhnung im Irak. Pessimisten haben ihre Zweifel. Auf jeden Fall war das Gesetz, welches das irakische Parlament in Bagdad heute verabschiedet hat, lange erwartet worden. Es ermöglicht es Hunderttausenden von ehemaligen Mitgliedern der Baath-Partei von Saddam Hussein, in den Staatsdienst zurückzukehren, aus dem sie nach der Invasion von den amerikanischen Besatzern vertrieben worden waren. Der Bericht von Irene Meyer.
Es war einer der ganz großen Irrtümer der Besatzer. Unmittelbar nach der Invasion 2003 erließ der damalige US-Statthalter in Bagdad, Paul Bremer, ein Gesetz, das den irakischen Widerstand so stark nährte wie die verhängnisvolle Auflösung der irakischen Armee. Alle Mitglieder von Saddam Husseins Baath-Partei wurden unter Generalverdacht gestellt und verloren ihre Funktionen, ihre Ämter, ihre Arbeit. Egal, ob es sich um einen hohen Regierungsfunktionär handelte oder um eine harmlose Lehrerin. Parteimitglied war gleich Parteimitglied. Keine Unterschiede, keine Abstufungen, nur totale Ausgrenzung. Die Baath-Partei wurde in der Verfassung einer Terrororganisation gleichgestellt. Es traf meistens Sunniten, die unter dem Diktator die Elite bildeten und den Staatsdienst beherrschten. Hunderttausende Iraker standen über Nacht ohne Einkommen, frustriert auf der Straße. Viele von ihnen gingen in den Untergrund, in den Widerstand, in die Opposition gegen die Amerikaner. Jetzt, fast 5 Jahre später, wird der Fehler teilweise korrigiert. Das irakische Parlament ersetzt den Erlass von 2003 durch ein neues Gesetz. Das sagt, nicht alle ehemaligen Baath-Mitglieder werden mehr verantwortlich gemacht für die Verbrechen des Saddam-Regimes, nur noch die hohen und höheren Kader. Die Mehrheit der ehemaligen Parteimitglieder soll wieder ins öffentliche Leben, in den öffentlichen Dienst zurückkehren können, Aussicht auf Arbeit und Rente erhalten. Ihr entsprechender Antrag auf Wiederanstellung oder Pension wird künftig nicht mehr von der umstrittenen Debatifizierungskommission beurteilt, sondern von den irakischen Justizbehörden. Es ist nicht klar, wie viele Irakerinnen und Iraker nun durch dieses Gesetz zurückkehren in die Gesellschaft. Ebenso unklar ist, ob das Gesetz, das die Befürworter als großen Schritt Richtung Versöhnung bezeichnen, überhaupt umgesetzt wird. Viele Sunniten im schiitisch dominierten Irak beklagen sich, sie bekämen heute keine Anstellung mehr, nur weil sie Sunniten seien, wegen ihrer Religion, selbst wenn sie nicht Parteimitglieder gewesen seien. Das neue Gesetz steht nicht auf festem Boden und es ist gut möglich, dass es viel zu spät kommt. Das Parlament war nur ganz knapp beschlussfähig heute und der Entscheid wird von mehreren Seiten scharf kritisiert. Schiitische Parteien, wie die Mehdi-Miliz von Moqtada al-Sadr nennt ihn, eine Generalamnestie für die früher herrschende Clique, und Sunniten um den ehemaligen Premier Iyad Allawi fürchten, er nähre den Widerstand noch mehr, weil die wirklich überzeugten und mächtigen Baathisten weiter isoliert und daher noch aktiver im Untergrund würden.
Irin Meyer. Wenn Taiwan wählt, rasselt China normalerweise mit dem Säbel. Das führte in der Vergangenheit stets dazu, dass jene taiwanesische Partei zulegte, welche eine vollständige Unabhängigkeit von China verfolgt, die Demokratische Progressive Partei DPP. Dieses Mal blieb China still während des Wahlkampfes in Taiwan, welches von Peking als abtrünnige Provinz betrachtet wird. Und prompt gewann die Kuomintang die Parlamentswahlen, also jene Partei, die eine Annäherung an das übermächtige China sucht. Da stellt sich die Frage, ob Chinas Zurückhaltung der einzige Grund ist für den Wahlsieg der Kuomintang. Ich stellte sie unserem Fernost-Korrespondenten Peter Achten.
Es ist gewiss nicht der einzige Grund, es ist aber ein sehr wichtiger Grund, wenn man sich daran erinnert. In den 90er Jahren hat China massiv angegriffen, selbst mit militärischen Manövern. Und das hat dann dazu geführt, dass dann die Demokratische Fortschrittspartei gewonnen hat. Ein weiterer wichtiger Grund ist natürlich auch die Wirtschaft. Man muss sich vorstellen, Taiwan und China sind mittlerweile so eng wirtschaftlich verbunden. 1 Million Taiwaner und Taiwanesinnen arbeiten in China und Taiwan hat Investitionen in China getätigt von über 100 Milliarden Dollar. Also man muss sich vorstellen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Festlandchina und Taiwan ist sehr groß und das ist mit ein Grund auch, dass jetzt die Kuomintang einen so eklatanten Wahlsieg errungen hat.
Bereits im März finden Präsidentenwahlen statt in Taiwan. Dabei darf der amtierende Präsident Chen Shui von der DPP nicht mehr antreten. Was heißt der jetzige Sieg der Kuomintang für diese viel wichtigeren Präsidentenwahlen? Gewinnt sie dort auch?
Ich denke, von der jetzigen Situation ausgehend, von dem eklatanten Wahlsieg der Kuomintang, wird auch im März der nächste Präsident ein Kuomintang-Präsident sein. Und das wird natürlich die Situation sehr, sehr entspannen, weil unter Chen Shui-bian, dem jetzigen Präsidenten, ist der Dialog total eingeschlafen. Und der Dialog ist nicht nur eingeschlafen, sondern es war sehr konfliktreich. Unter einem neuen Kuomintang-Präsidenten wird dieser Dialog wieder aufgenommen werden. Und das ist eigentlich ein gutes Zukunftsszenario.
Diese Entspannung, die sich da abzeichnet, diese Entspannung, die kommen könnte, wenn es auch bei den Präsidentenwahlen einen Kuomintang-Sieg gäbe. Wie dauerhaft kann diese Entspannung sein?
Nun, das hängt ganz davon ab, wie die Kuomintang dann sich diesen Dialog vorstellt. Aber ich denke, sowohl in Taiwan als auch in Festlandchina, in Peking, sind sehr pragmatische Politiker jetzt am Werk und sie werden darauf bedacht sein, dass hier wirklich eine Entspannung stattfinden wird. Von der chinesischen Seite her muss man sich vorstellen, dass das auch ein innenpolitisch sehr wichtiges Thema ist, denn die Pekinger Führung, die Parteiführung sagt, dass Taiwan eine abtrünnige Provinz ist und das unterschreiben mittlerweile praktisch alle Chinesinnen und Chinesen, inklusive der Dissidenten in China, in Festlandchina.
Auskünfte von Peter Achten. 2 Monate lang dauerte es, bis der bisherige kroatische Ministerpräsident, der 54-jährige Ivo Sanader, seine neue Koalition geschmiedet hatte. Jetzt steht die Mitte-Rechtsregierung. Ihre zentrale Aufgabe ist es, Kroatien bis 2010 in die EU zu führen. Dieses Ziel verfolgen alle Parteien. Trotzdem dürfte Sanadas zweite Amtszeit schwieriger werden als seine erste. Südosteuropa-Korrespondent Walter Müller erklärt, warum.
Die oppositionellen Sozialdemokraten werden auf der Lauer liegen und den konservativen Ministerpräsidenten Ivo Sanader argwöhnisch beobachten. Denn kurz nach den Wahlen im vergangenen November war wegen dem knappen Wahlausgang nicht gleich klar, wer die Regierung bilden wird. HDZ-Chef Sanader oder der charismatische Präsident der Sozialdemokraten, Zoran Milanovic, der vor allem die städtische und jüngere Wählerschaft begeistert hat. Das Rennen gemacht hat der pragmatische und politisch erfahrene Sanader. Er konnte mehr kleinere Parteien auf seine Seite ziehen als sein sozialdemokratischer Kontrahent. Als Juniorpartner hat Sanader in seiner Mitte-Rechts-Koalition nun die Bauernpartei, die Sozialliberalen und die unabhängigen serbischen Demokraten, die Vertretung der serbischen Minderheit in Kroatien. Damit kommt die Regierungskoalition auf 83 Stimmen im 153-köpfigen Parlament. Eine Mehrheit von nur 6 Stimmen verlangt viel Disziplin in der Koalition, wenn diese denn erfolgreich regieren will. Die Koalitionsverhandlungen waren dementsprechend hart, die zukünftigen Partner schenkten einander nichts. Das Resultat ist ein 120-seitiges Koalitionsabkommen, das einem Regierungsprogramm gleichkommt, sehr detailliert und konkret. Ministerpräsident Sanader ist der Meinung, die Bürgerinnen und Bürger sollten selber überprüfen können, ob diese Regierung ihre Ziele erreicht oder nicht. Die neue Sanader-Regierung will im bisher zentralistisch organisierten Kroatien die Regionen stärken, die Bauern im vernachlässigten Hinterland fördern, das Rauchen in öffentlichen Räumen verbieten, das Justizwesen reformieren, die Korruption bekämpfen, die Wirtschaft voranbringen und vor allem die Staatsschulden senken. Denn diese belaufen sich derzeit auf über 30 Milliarden Euro. Eine enorme Summe für ein Land mit gut 4 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, die selber auch hoch verschuldet sind. Um allein die staatlichen Schuldzinsen bezahlen zu können, sei ein Wirtschaftswachstum von jährlich 6% nötig, rechnete Staatspräsident Mesic unlängst seinen Landsleuten vor. Sanader muss mit seiner neuen Mannschaft nun die Sparschraube anziehen. In der Wirtschaft, im Gesundheitswesen und in der Justiz stehen harte Reformen an, sollen die Kriterien für den Beitritt in die EU erfüllt werden. Obwohl der EU-Beitritt in Kroatien nicht umstritten ist, werden diese Maßnahmen Widerstand hervorrufen. Die Gewerkschaften bereiten sich bereits vor für landesweite Proteste im März. Aber der studierte Philologe Sanader hat in schwierigen Situationen schon oft Durchsetzungskraft und viel politischen Instinkt bewiesen. Seit 1999 die Demokratische Union HDZ von Übervater Franjo Tudjman übernommen hat, wandelte sich Sanader vom eifrigen Nationalisten zum moderaten pro-westlichen Regierungschef, der auch vor innenpolitisch harten Entscheiden nicht zurückschreckt.
Die SP und die SVP, sie unterscheiden sich in viel mehr als nur dem V im Namen. Aber der Zufall oder was auch immer will es, dass die beiden Parteien gleichzeitig den Generationenwechsel an der Spitze vollziehen. Gestern wurde der 34-jährige Toni Brunner zum einzigen Kandidaten fürs SVP-Präsidium gekürt. Morgen läuft die Meldefrist für Kandidaten um die SP-Spitze ab und als einziger bewirbt sich der 37-jährige Christian Löfra. Weder Brunner noch Löfra haben ein ausgeprägtes eigenes Profil. Für beide ist der Chefposten eine große Herausforderung. Toni Brunner ist aber in der besseren Position. Eine Analyse von Inlandredaktor Lukas Schmutz.
So, jetzt ist bei der SVP der Sohn am Zug. Christoph Blochers Ziehsohn Toni Brunner wird neuer Parteipräsident und der politische Papa ist nun einer seiner Vizepräsidenten. Die Frage ist nun, ob der Ziehsohn an der langen Leine bleibt, mit der er ins Amt geführt wurde, oder ob er die Ablösung vom Vater schafft. Das ist durchaus nicht auszuschließen. Blocher ist nicht nur eine Führungsfigur mit autokratischen Zügen. Zu seinen Fähigkeiten gehört auch das gezielte Setzen auf Junge. Er hat Toni Brunner aufgebaut, wie er die eigenen Kinder zur Übernahme von Verantwortung in seiner Firma nachgezogen hat. Und der Ziehsohn ist keineswegs bei der burschikosen Nonchalance seiner politischen Anfänge stehen geblieben. Jedenfalls ist die Präsidentenkür Brunners Ausdruck von Kontinuität und in der schnellen Durchsetzung auch von der Organisationskraft der Partei. Das ist das Entscheidende. Die SVP erscheint im Moment des Präsidentenwechsels trotz der Mühe, ihre selbstgewählte Oppositionsrolle inhaltlich zu definieren, als eine aktive Kraft, die nach der Niederlage bei den Bundesratswahlen gezielt auf die neue Herausforderung zugeht. Christian Löwra, der designierte SP-Chef, hat keinen Ziehvater, aber eine Vergangenheit als Gewerkschafter. Die Gewerkschaft ist in der Geschichte der SP-Familie einer der wichtigsten Äste. Aber dass der Generationswechsel nach Hans-Jürg Fehr ausgerechnet aus dieser Linie kommt, ist sicher nicht das Resultat einer langfristigen Familienplanung. Denn für das Gros der Wählerschaft im etablierten Mittelstand ist diese Linie eben nicht die zukunftsträchtige. Schließlich spricht die Tatsache, dass Löwra ohne Gegenkandidatin an die SP-Spitze kommt, zwar nicht gegen ihn, zeugt aber dennoch von der dünnen Personalsituation und vom inhaltlichen und organisatorischen Malaise der Partei. Löwra war ja einer der Treiber in der spektakulären Abwahl von Christoph Blocher. Das hat seine Legitimität gestärkt. Seit diesem Erfolg ist die SP jedoch wieder in die Lethargie zurückgefallen, die sie nach den Parlamentswahlen ergriffen hat. Und es gibt kaum Anzeichen, wie die SP den Symbolerfolg der Blocher-Abwahl politisch konsolidieren will. Keinen erkennbaren Plan, wie sie die Allianz, die sie zur Abwahl Blochers geschmiedet hat, inhaltlich fortsetzen will. Deshalb erscheint Löwra gegenüber Brunner zwar als die freiere, zugleich aber auch als die sehr viel einsamere Figur. Und er hat eine Aufgabe zu bewältigen, die noch schwieriger scheint als die von Toni Brunner. Nämlich als relativer Outsider eine Partei auf Kurs zu bringen, die gerade weil sie viele Väter hat, nicht weiß, wo sie in der Zukunft anknüpfen soll.
Einschätzungen von Inlandschef Lukas Schmutz zur Verjüngungskur bei der SP und der SVP. Die geplatzten Hypothekarkredite haben die US-Wirtschaft schon heftig durchgeschüttelt. Jetzt beginnt bei den Konsumkrediten das große Zittern. Die Amerikaner leben großzügig auf Pump und überziehen ihre Kreditkartenlimiten. Die Banken in den USA rechnen mit Abschreibungen in Milliardenhöhe. Wirtschaftsredaktorin Dagmar Zumstein.
Lange Jahre war es den Amerikanern möglich, dank dem lukrativen Immobilienmarkt ihren Konsum mit zusätzlichen Hypothekarkrediten zu finanzieren. Während des Immobilienbooms haben sie in neue Autos, Fernseher oder Computer investiert, meistens bezahlt auf Pump mit der Kreditkarte. Seit die Immobilienblase geplatzt ist, können viele Amerikaner ihre Kreditkartenrechnungen allerdings nicht mehr bezahlen. Dies sei keine Überraschung, erklärt Rudolf Minsch, Chefökonom des Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse.
Ökonomen haben seit vielen Jahren darauf hingewiesen, dass der US-Konsum in dieser Höhe nicht nachhaltig ist, weil die Verschuldung insbesondere von Leuten mit tiefen Einkommen zu hoch ist.
Mittlerweile belaufen sich die Kreditkartenschulden der Amerikaner auf über 900 Milliarden Dollar. Die Schulden treffen nicht nur Kreditkartenfirmen, sondern vor allem die großen Banken. Und diese stellen sich wegen den offenen Kreditkartenrechnungen bereits auf Milliardenabschreibungen ein. Experten schätzen den Verlust für die Banken auf bis zu 100 Milliarden Dollar. Jetzt müssen die Finanzhäuser umdenken, ist Rudolf Minsch überzeugt.
In den USA wird es jetzt auch ein schmerzvoller Anpassungsprozess geben müssen, dass die Kreditvergabe eingeschränkt wird, sowohl bei den Häusern, das ist schon geschehen, und jetzt wird es auch bei den Kreditkarten eintreten.
Diesen schmerzvollen Prozess haben die Schweizer Banken bereits hinter sich. Sie hatten in den 90er Jahren ebenfalls mit ausstehenden Konsumkrediten zu kämpfen. Die Folge war, dass die Banken ein besseres Risikomanagement aufgezogen haben und die Kreditvergabe deutlich restriktiver wurde. Das blüht jetzt auch den US-Konsumenten.
Sie müssen den Gürtel definitiv enger schnallen, weil sie nicht mehr so leicht zu Krediten kommen. Jetzt, wo die Kreditkartenkredite nicht mehr so einfach erhältlich sind, haben sie keine weitere Möglichkeit, zu Krediten zu kommen.
Und ohne Kredite dürfte der Konsum der Amerikaner markant zurückgehen. Weniger Konsum, gekoppelt mit den Milliardenabschreiben der Banken, bedeuten harte Zeiten für die USA, wie Minsch erklärt.
Das ist die Gefahr, die besteht, dass die Ausweitung der Subprime-Krise auf die Kreditkarten den Konsum weiter negativ beeinflusst und damit die Rezessionstendenz weiter verstärken könnte.
Würden die USA in eine Rezession geraten, hätte dies auch Auswirkungen auf die Schweiz.
Was zutreffen wird, ist, dass die Schweizer Exporteure in irgendeiner Form natürlich involviert sein werden. Denn wenn der Konsum in den USA lahmt, ist es relativ plausibel davon auszugehen, dass die Exporteure der Schweizer Wirtschaft darunter leiden werden.
Doch so weit ist es noch nicht. Zunächst muss abgewartet werden, wie die Banken nach der Hypothekenkrise nun auch die Kreditkartenkrise meistern.
Das war ein Bericht von Dagmar Zumstein. Und das war das Echo der Zeit vom Samstagabend. Verantwortlich war Roman Villinger. Für die Nachrichten Thomas Könzi, am Mikrofon war Hans Ineichen. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.